Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Vor knapp 24 Stunden fand die Fight Night Cater gegen Ige statt und ich möchte heute ein bisschen über die Main Card sprechen in einem kurzen Review. Zunächst aber der Hinweis, am Ende der Ausgabe gibt es noch ein paar coole Neuigkeiten, was die nächsten Ausgaben betrifft, also unbedingt mal reinhören. Aber ohne weitere Umschweife, heute kurzer Rückblick auf die 5 Kämpfe der Main Card der Fight Night Cater gegen Ige. Alle Kämpfe gingen über die volle Distanz, aber das muss ja nicht heißen, dass die Kämpfe nicht interessant waren. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall mal den Eröffnungskampf an. Eröffnungskampf im Weltergewicht war richtig nice. Was für ein Feuerwerk, mein persönliches Highlight. Munir Lazez, UFC-Debütant gegen Abdul Razak Al-Hassan, einen richtigen Headhunter, ein Mann mit ordentlicher Knockout-Power. Zunächst aber mal eine geile Geschichte zu Lazez. Auf der Geburtstagsfeier von Dana White's Sohn zeigte einer der Gäste Dana White ein Highlight-Video von Munir Lazez. Und ja, offensichtlich hat Onkel Dana gefallen, was er da gesehen hat. Er nahm den jungen Mann direkt unter Vertrag und diesen jungen Mann nennen sie übrigens den Conor McGregor des Nahen Ostens. Das sind natürlich große Schuhe, die man ihm da anzieht, aber hat ganz gut ausgesehen in seinem UFC-Debüt. Ohnehin beeindruckende Zahlen. 8 seiner 9 Siege bis zu diesem Kampf konnte er vorzeitig erzielen. Ein Kämpfer also, der seine Fights spektakulär beenden will. Und das ist uns ja allen immer sehr gelegen, wenn uns die Kämpfer was bieten wollen. Auf der anderen Seite des Oktagons war Abdul Razak Al-Hassan. Ich habe es gesagt, ein Headhunter. Die Overhand macht ja auch mal schnell die Lichter aus. 11 Kämpfe, 10 Siege, 10 K.O.s, nur eine Niederlage. Also der Judo Schwarzgurt hat äußerst harte Hände und erzielte bisher alle seine Siege durch K.O. In diesem Kampf klappte es erstmals nicht. Außerdem verpasste er leider das Gewichtslimit. 174 Pfund brachte er auf die Waage bei einem Weltergewichtslimit von 170 Pfund. Das bedeutet natürlich 3 Pfund zu viel, denn 1 Pfund Toleranz ist ja immer drin. Aber dazu auch noch eine Vorgeschichte. Der wog in der Corona-Zeit, kaum vorstellbar, fast 230 Pfund, war depressiv und enttäuscht, weil er nicht trainieren konnte zunächst. Dann konnte er wieder trainieren, aber er durfte nicht kämpfen. Und begann dann den Kampf aber dennoch wie eine Bestie aus der Hölle. Ich habe es gesagt, das war mein Highlight-Kampf an diesem Abend. Schenkte Lazez erstmal 20 Bomben ein, wollte unbedingt den Knockout. Und der Debütant, der hat anscheinend ein sehr gutes Kinn und ausgezeichnete Kicks und Kniestöße. Überstand den frühen Ansturm, zeigte dann sogar noch einen Takedown und holte sich in meinen Augen Runde 1. Das kann man mit Sicherheit auch anders sehen, denn die Anfangsphase von Abdul Razak Al-Hassan war sehr stark. Aber in Runde 2 sah man dann, Al-Hassan wirkte müde. Der hatte sich ausgepowert. Der ist ja so ein starker, muskulöser Typ mit gigantischen Oberschenkeln. Also das sind wirklich Baumstämme, die Teile. Und all das muss natürlich mit Sauerstoff versorgt werden, diese ganze Muskelmasse. Lazez merkte das, wollte dann Al-Hassan ausnocken, also war wirklich ein wilder Ritt. und zeigte dann Elbows, Kniestöße, all das sorgte für einen richtig guten Kampf. Lassez holte sich dann auch wieder einen Takedown und bis zum Ende der Runde sogar noch einen, genau, hätte ich fast vergessen, gewann in meinen Augen also diese Runde 2 auch. Über Runde 1 kann man sicher streiten. Und in der dritten Runde sahen wir dann noch ein wenig Bodenkampf und endlich hatte auch der Referee mal ein wenig Bock auf Ringen und Jiu-Jitsu, denn in den ersten beiden Runden ließ er die Kämpfer für meinen Geschmack sehr schnell aufstehen. Dritte Runde dann wieder klar für Munir Lassez, der das Geschehen dominierte. Meiner Meinung nach war es unmöglich, diesen Kampf nicht für Lassez zu werten. Das offizielle Urteil war dann 30-27, 30-27, 29-28. Also ein Judge hatte ihm offenbar die erste Runde gegeben. Und am Ende haben wir im Post-Fight-Interview noch erfahren, dass Lassez gegen Mike Perry kämpfen will. Also zwei wilde Hunde gegeneinander. Das würde ich mir schon geben. Wie sieht es mit euch aus? Unter dem Hashtag HackmanMMA könnt ihr es mir ja mitteilen. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter und bei Instagram. Und das ist also mein kurzer Rückblick auf die vergangene Fight Night. Cater gegen Ige. Im zweiten Kampf des Abends waren die Frauen aktiv. Taylor Santos gegen Molly McCann. Und Taylor Santos kommt ja aus einer Muay Thai-Familie. Der Vater war Trainer und ja, natürlich, schließlich fing sie auch an mit dem Sport. 15-1 Bilanz, sehr ordentlich. 11 der 15 Siege in der ersten Runde erzielt. So ging sie in diesen Kampf. Also gegen die darf man sich kein Nickerchen erlauben. Das ist ein Fast Starter, die legt direkt los. Auf der anderen Seite des Käfigs lauerte eine gewisse Molly McCann. Kennt ihr wahrscheinlich, eine charismatische Frau, war schon Titelträgerin bei Cage Warriors, eine echte Kriegerin, die will in die Top 10, war vor diesem Kampf an Nummer 15 gerankt hier in der Fliegengewichtsdivision. Und sie hatte einen ziemlich großen Reichweitennachteil auszugleichen, wollte natürlich ran an die Gegnerin, die Distanz überwinden. Sie ist eine Boxerin und fühlt sich in der Pocket wohl, wollte es natürlich schmutzig machen und ein bisschen unübersichtlich für Taylor Santos, die so lang und athletisch ist. Und ja, in dem Kampf gab es eine frühe Ermahnung an Santos, habe ich euch übrigens nochmal gelesen in der The Zone Fight Club Facebook-Gruppe, da wurde es auch diskutiert. Santos griff in die Haare ihrer Gegnerin und ja, wir sind natürlich nicht im Bierzelt, deswegen gab es da eine Ermahnung. Das ist aber auch immer gefährlich, deswegen wollte ich nochmal aufgreifen bei Muay Thai-Kämpfern und Kämpferinnen natürlich in dem Fall. Denn beim Muay Thai-Clinch, da schließt man ja die Hände am Hinterkopf des Gegners und da können schon mal ein paar Haare dazwischen kommen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe es hier ein bisschen nach. Denn wenn eine Gegnerin lange Haare hat, was passiert dann? Da kannst du ja nicht jedes Haar einzeln zählen und aus den Fingern rupfen. Da greift er halt mal rein und das ist eben hier passiert. Aber das wollte ich einfach nur mal aufgreifen, weil es mir jetzt gerade nochmal so hochkam. Also gehen wir doch mal Stück für Stück durch. Wie lief Runde 1? Ich meine, man kann es zusammenfassend so sagen, das gefährliche Muay Thai von Santos wurde recht schnell offensichtlich. Dazu noch ein super starker Takedown, ich glaube so 90 Sekunden vor dem Ende der ersten Runde. Santos wirkte wirklich wahnsinnig stark, präsentierte sich in einer beeindruckenden physischen Verfassung. Und in Runde 2 ging es eigentlich so weiter. Wieder ein Takedown von Santos, dann nochmal ein Ansatz zu einem Doris Choke, die hat ja sehr lange Arme. Und die kommen einem natürlich zugute bei einem Doris, kennen wir ja zum Beispiel von Tony Ferguson. Der Reichweitenvorteil auch allgemein, ja, war eine wichtige Waffe für Santos. Auch bei solchen Submissions nimmt man das natürlich her, macht man davon Gebrauch. Ja, und dann war es irgendwann schon Runde 3, da war dann schon klar, dass Santos die ersten beiden Runden gewonnen hatte. Was war also die einzige Option? McCann brauchte einen Knockout. McCann wurde im Clinch und am Boden dominiert. Die Ecke forderte vor der dritten Runde klassisches Boxen. Jabs und saubere Treffer. Touch, touch, touch war da so der Wortlaut. Meiner Meinung nach großer Käse. Also was bringt's dir, die dritte Runde 10-9 zu gewinnen und technisch sauber zu boxen, wenn du die ersten beiden sonnenklar verloren hast? Also niemand auf dieser Welt wird McCann die ersten beiden Runden gegeben haben oder hätte ihr sie gegeben. Aber wie schon oft gesagt, man merkt vor allem in der Corona-Zeit, welche Ecke einen Plan hat und welche Ecke eher weniger. 20 Sekunden vor Schluss, genau, da hätte Taylor Santos den Kampf fast noch durch Ground and Pound entschieden. Das Ergebnis konnte nicht anders als 30-27 lauten und ja, Santos war sehr ruhig im Interview, sehr sympathisch. Sie kam einem sehr geerdet vor und da ist mit Sicherheit auch ein großes, großes Talent hier in dieser Fliegengewichtsdivision. Das ist eine athletische Frau, schnell, starkes Muay Thai, gute Submission, tolles Ground and Pound, Positionsspiel auch wirklich gut bei ihr. Da habe ich Zukunft gesehen, da habe ich Potenzial gesehen und ich denke, Taylor Santos, an diesen Namen werden sich alle Frauen im Fliegengewicht der UFC gewöhnen müssen. Die wird dann nicht so schnell weggehen. Dann gab es einen Kampf im Bantamgewicht. The Spartan, Cody, nee, nicht im Bantamgewicht, im Fliegengewicht. Das ist nämlich die Geschichte dieses Kampfes. The Spartan, Cody Stamen gegen Jimmy the Terror Rivera. Zwei sehr ähnliche Kämpfer. Also das sind ja wirklich Spiegelbilder. Cody Stamen, wenn ein Kämpfer mit Simple Man von Lynyrd Skynyrd zum Octagon kommt, dann hat er meine Sympathie schon so halb gewonnen, aber Spaß beiseite. Also zu Cody Stamen. Wenn man es realistisch sieht, ist er im Bantamgewicht anzusiedeln. Also im Bantamgewicht ist er in meinen Augen ein Top-10-Kämpfer. Physisch extrem stark, hat auch genau die richtigen Ausmaße fürs Bantamgewicht. In dieser UFC-Bantamgewichtsdivision verlor er bisher, glaube ich, nur gegen Aljamain Sterling. Und ja, wisst ihr selbst, ne? Gegen Aljamain Sterling, gegen Aljo kannst du verlieren. Das ist ein Titelkandidat, der kämpft demnächst um die Krone. Sterling ist Weltklasse, gegen den kannst du absolut verlieren. Und ja, genau, die Geschichte dieses Kampfes. Dieser Kampf fand aus verschiedenen Gründen im Federgewicht statt. Und das merkte man. Stamen ist ja ein guter Ringer, zeichnet sich durch Takedowns und erbarmungsloses Ground and Pound aus. Außerdem ist er ein ganz passabler Boxer. Seine Takedown-Defense ist auch richtig gut. Meiner Meinung nach war er in diesem Kampf im Federgewicht aber nicht das Powerhouse, das er im Bantamgewicht ist. Mit Jimmy Rivera, da konnte er nicht so umspringen, wie er wollte, wie mit einem durchschnittlichen Fighter im Bantamgewicht eben. Und das hat ihm gar nicht geschmeckt. Also Jimmy Rivera ist ja, wie gesagt, so ein Spiegelbild von Cody Stamen, bringt sehr ähnliche Fähigkeiten mit, hatte bis zu diesem Kampf 21 von 24 Kämpfen gewonnen. Es sollte dann eben ein weiterer hinzukommen. Ist ein Mann aus dem Tiger Showman Camp. Ihr wisst, ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan des Tiger Showman Camps, aber vollkommen egal. Es geht hier um Jimmy Rivera und das ist ein ausgezeichneter Kämpfer. Er schien in Topform, machte die Pace, war aggressiver, er hatte die meiste Zeit die Kontrolle im Oktagon, er schlug genauer, er schlug härter. Ihm bekam das zusätzliche Körpergewicht einfach besser. Also zwei Bantamgewichtler im Federgewicht, aber Jimmy Rivera hat das einfach besser geschmeckt. Auch er sagte nach dem Kampf, dass er lieber im Bantamgewicht kämpfen würde, aber er war aufgrund von privaten Problemen und aufgrund dieser Corona-Situation ganz froh, im Federgewicht kämpfen zu können. Dieser zusätzliche Weightcut, diese zusätzlichen 10 Pfund, die er nicht mehr runterhungern musste, die taten ihm sichtlich gut. Und am Ende ging es hier an die Punktzettel. Zwei sehr ähnliche Kämpfer, bei denen der eine einfach ein bisschen konditionsstärker, kräftiger, dominanter wirkte. Und somit verkündete Bruce Buffer Folgendes. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. 29-28, 30-27, 30-27. Ja, und hier kann es nur ein Fazit geben. Jimmy Rivera hatte einen guten Abend im Stand. Cody Stamen ist eine Bedrohung im Bantamgewicht, ja, aber ich würde ihm raten, dort zu bleiben. Dennoch hat er hier tapfer gekämpft, hat alles gegeben, war eine feine Leistung, hat sich nichts vorzuwerfen. Ich glaube, es war auch der zweite Kampf für ihn innerhalb von 10 oder 11 Tagen jetzt im Kopf so grob überschlagen. Vielleicht hat er sich auch da ein bisschen übernommen. Aber auf jeden Fall schönes Interview nach dem Kampf. Hat sich ja dem Kampf gegen den Krebs verschrieben. Hat das Herz am rechten Fleck. Der wird nicht aufgeben. Das ist ein guter Cody Stamen. Werden wir wiedersehen. Ich denke mal im Bantamgewicht. Also ich habe es jetzt mehrfach gesagt. Ich würde es ihm raten. Und Jimmy the Terror Rivera kämpft sich weiter nach vorne in dieser Bantam-Gewichtsdivision, ist auf jeden Fall eine Bedrohung. Okay, gleich nach einer kurzen 30-sekündigen Pause sprechen wir noch über die beiden Main-Events und dann lasse ich noch eine kleine Bombe platzen. All das und noch mehr könnt ihr hören hier in Hackmans MMA-Show mit dem Hackman, mit mir, Sebastian Hackl, auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Weiter geht's mit Ausgabe 33 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen jetzt über die Main Events der Fight Night: Cater gegen Ige. Und der Co-Main Event fand im Fliegengewicht statt. Tim Elliott gegen Ryan Benoit. Ryan Benoit, ein Mitglied der Danaher Death Squad. Da frage ich mich ja immer, ich bin ja so ein Grappling-Afficionado. Ich mache Jiu-Jitsu und schaue auch diese Submission-Underground-Turniere und die ADCCs und so weiter. Interessiert euch das denn? Also ist das zu tief? Ist das zu nerdig? Ist das zu weit im Geschehen? Soll ich es lieber ein bisschen oberflächlicher halten? Da ist eure Meinung gefragt. Was wollt ihr hören? Was ist euch zu viel? Wo sagt ihr, boah, das ist aber jetzt tief im Geschehen. Der Hackman jetzt schießt ein bisschen übers Ziel hinaus. Also kurzum, Hashtag HackmanMMA. Ich bin @Sebastian Hackel. Egal, wo ihr mich finden wollt, ihr werdet mich finden. Und euer Urteil, eure Meinung, was ihr hören wollt, das interessiert mich. Das ist ein Bedürfnis für mich, das zu erfahren. Denn ich will ja diesen Podcast gut machen für euch. Ich will, dass ihr Spaß dabei habt und dass ihr da Dinge erfahrt, die euch unterhalten, die euch nicht zu viel und nicht zu wenig sind vor allem. Ne? Also hier, Co-Main Event, Fliegengewicht. Tim Elliott gegen Ryan Benoit. Ryan Benoit, wie gesagt, ein Mitglied der Danaher Death Squad. Das ist ja, ja, ich meine, wenn man mit Henzo Gracie und Gary Tonin in der New York Area da oben trainiert, bei John Danaher, bei Gracie, Henzo Gracie Jiu-Jitsu, dann hast du einfach kein besseres Training in puncto Grappling, das du irgendwie bekommen kannst. Nirgendwo. Das ist die absolute Elite. Also, ja, besser wird's einfach nicht. Aber das Striking ist auch nicht schlecht von Ryan Benoit. In diesem Kampf drehte er allerdings viel zu spät auf für meinen Geschmack. Ich weiß auch nicht, ob er sich nicht vielleicht zu wenig auf dieses Elite-Grappling verlässt. Egal. Tim Elliott, hier der Sieger, ein erfahrener Fighter, der in der UFC schon um den Titel kämpfte. Mighty Mouse unterlag er ja damals nach Punkten. Da gab es sehr viel Hype zu Beginn seiner UFC-Karriere. Er ist ja immerhin der Sieger der 24. Ultimate Fighter Staffel. Von seinen 8 UFC-Kämpfen bis zu diesem Kampf konnte er allerdings nur 3 gewinnen. 5 Fights gingen verloren. Der letzte Sieg kam 2017 gegen Mark De La Rosa zustande. Dazu gab es einige Rückschläge, Trainer gestorben, viele Verletzungen, also privat nicht alles so im Lot, nicht die idealen Voraussetzungen, um eine erfolgreiche Karriere in der UFC zu starten. Und James Kraus, sehr guter Trainer, sein Trainer, der Trainer von Tim Elliott, wollte Takedowns und Kontrolle. Das klappte zwischendurch ganz gut, außerdem traf Elliott im Stand öfter als Benoit. Es war allerdings ein harter Kampf. Am Ende hatte Elliott Probleme mit seinen Fingern, was ihn ein wenig behinderte, konnte anscheinend seinen Mittel- und Ringfinger wieder einrenken. Also, ja, das ist immer sehr, sehr unangenehm, wenn da ein Finger ausgekugelt wird. Mir ist das auch schon passiert als Jugendlicher beim Basketball und auch schon mal beim Jiu-Jitsu. Er setzte trotzdem den Kampf fort. Ein taffer Typ, ein harter Hund, der sich dann den Sieg nach Punkten absolut verdient hatte. Jetzt ist er also wieder auf der Siegerstraße. Der 4. UFC-Sieg ist eingefahren. Und ja, vielleicht startet er jetzt so der 2. Frühling des Tim Elliott. Wir werden es erfahren. Er ist auf jeden Fall ein Fighter, mit dem man rechnen muss im Fliegengewicht. Dann der Main Event im Federgewicht, in der Gewichtsklasse bis 145 Pfund, das sind 66 Kilogramm. Dan 50K Ige gegen Calvin Cater, den Mann aus Boston, aus der Boston Area. Ja, die Nummer 10 im Federgewicht, Dan Ige, der wird immer besser, intensiver Typ, Sohn eines Navy Seals. Das ist ja vielleicht auch eine geile Geschichte, die man erzählen sollte. Also als Kind, als Sohn eines Navy Seals aufgewachsen. Also der weiß tatsächlich, wie man Hindernisse überwindet, wie man aus scheinbar ausweglosen Situationen wieder rauskommt, wie man nicht den Überblick und den Mut verliert und wie man einfach weiterkämpft. Kam mit 6 Siegen in Folge in diesem Kampf, bärenstark, obwohl er ja sein UFC-Debüt verloren hatte. Das ist ja auch eine geile, geile Story. Kommt zur UFC, ja, kackt dann erstmal ab und dann legt er jetzt so eine Serie hin. Zuletzt eine bärenstarke Leistung gegen Edson Barbosa, habt ihr sicher alle gesehen, ist BJJ Black Belt. War trotzdem der Außenseiter in diesem Kampf, obwohl er diese Fähigkeiten hat und diesen unglaublichen Lauf und diese Bugwelle an Selbstbewusstsein. Der Mann auf der anderen Seite des Oktagons war die Nummer 6 im Federgewicht, Calvin Cater. Der wollte ja unbedingt die Top 5 knacken. Der Mann aus Massachusetts, aus der Boston Area, ist ja einer der kommenden Stars. Ein ausgezeichneter Boxer, technisch sauber, gute Power, relativ schnörkellos, sehr effizient. Also no wasted motion, wie die Amerikaner immer sagen. Und ja, in Runde 1 bemerkte man zwar die Schnelligkeit von Ige, der ja immer sehr explosiv ist und es versteht, die Distanz zu überwinden, an den Mann ranzukommen, aber man bemerkte da auch schnell, dass Cater der bessere Boxer ist und so gelang es dem Favoriten auch immer wieder zu treffen. Gute Jab-Arbeit, schlaue Kombos, Cater konnte sogar einen Takedown verbuchen und in der Runde 2 hatte Ige dann große Probleme mit seiner Nase. Also sah auch nicht gut aus im Post-Fight-Interview. Runde 3, da kann man zurück, das muss man ihm zugute halten. Ich glaube, Runde 3 hätte ich Ige auch gegeben, auch weil es Cater zuließ. Der hat dann Gang zurückgeschraubt. Und in der 4. Runde dachte ich aber dann schon, dass Cater 3-1 vorne liegt. Also Ige sah dann auch am Ende in der 5. Runde böse aus. Aus dem rechten Auge hat er bestimmt nicht mehr viel gesehen. Und Cater sah in meinen Augen sehr, sehr gut aus. Also gut, wenn man mal von seiner Nase absieht, da ist er mal getroffen worden. Die war vielleicht durch, keine Ahnung. War ja auch vorher nicht mehr so in Idealform, ne, wie sie ihm der liebe Gott geschenkt hat. Aber egal. Beide hatten auch nach dem Kampf im Interview sehr viel Respekt füreinander übrig. Also Ige und Cater sind Namen, mit denen man in dieser Division absolut rechnen muss. Vor allem mit Cater, der muss jetzt in der Top 5 einfach sein. Ich würde mal so schätzen vom Gefühl her, der ist jetzt noch ungefähr so einen Kampf entfernt von einem Titelkampf. Wenn er jetzt den nächsten gewinnt, dann ist er wirklich ein heißer Kandidat im Rennen um die Krone im Federgewicht. Wir wissen ja, wie es läuft in der UFC. Also Max Holloway hat jetzt 2-mal den Titelkampf verloren. Ich habe es anders gesehen, ich habe es gesagt hier im Podcast. Für mich hat dann 3-2 gewonnen nach Runden. Aber egal, wir wissen, wie die UFC tickt, wie Dana White tickt. In der Regel ist es nicht so, dass ein Herausforderer, der den Titelkampf 2-mal verliert, einen dritten Kampf bekommt. Ne? Also so läuft es in der UFC nicht. Wenn es 1-1 steht, dann kommt in der Regel das Rubber-Match und das war's dann. Deswegen ist da Platz an der Spitze. Also wenn Calvin Cater so weitermacht, dann kannst du ihm irgendwann den Titelkampf nicht mehr nehmen. Und ist ein sympathischer Kerl, sehr guter Boxer, top austrainiert, immer auf dem Punkt fit. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ist ein Mann mit Zukunft. Ja, ich habe es gesagt, die Bombe wollte ich noch platzen lassen. Was gibt es denn in den nächsten Ausgaben? Das ist die Bombe. Dank der Zone kann ich nun immer an den internationalen Pressekonferenzen teilnehmen. Also ich kann da mitten in der Nacht aufstehen und mir die Sachen aufzeichnen, beziehungsweise auch mal selbst Fragen stellen. Somit ist es mir möglich, O-Töne der Kämpfer und die Interviews mit den Kämpfern hier im Podcast zu veröffentlichen. Danke, danke, danke der Zone. Das ist echt eine geile Sache, dass ich da Zugang bekomme. Und ich denke, das dürfte ein Mehrwert sein hier für den Podcast, wenn ich auch mal Interviews mit den Kämpfern für euch dann einbauen kann. Ihr müsst mir nur sagen, wie ich das machen soll. Soll ich die Interviews laufen lassen? Soll ich so zwischendurch wieder mal auf Deutsch übersetzen und Aussagen zusammenfassen? Euer Wunsch, mein Befehl. Elias Stefanescu, einer der Redakteure des Ground and Pound Magazins und gleichzeitig mein neuer Kommentatorenkollege bei der Zone, vielleicht habt ihr es gehört bei der letzten UFC bei 251, wird vorbeischauen hier in Hackmanns MMA Show. Mit dem werde ich ein Interview führen. Vielleicht werden wir ein kleines Recap machen. Benavides gegen Figueiredo steht, glaube ich, als nächstes an, ne, am kommenden Wochenende. Ich werde es zwar nicht kommentieren, aber vielleicht fasse ich es mit Elias zusammen. Und ja, dann möchte ich endlich mal ein bisschen über Jiu-Jitsu sprechen. BJJ Black Belt Martin Gugi aus Österreich hat mir seine Zusage gegeben. Bin am Wochenende auf einem Seminar von ihm und er wird mit mir über Brazilian Jiu-Jitsu sprechen. Dann möchte ich auch mal mit GMC-Präsident Özhan Altintas über die Zukunft von MMA in Deutschland, vor allem jetzt in Anbetracht dieser Corona-Situation, sprechen. Wie geht es denn hier weiter in unserem Land? Welche Zukunft kann der Sport haben? Wie schnell kann er eine Zukunft haben? Das sind so meine Fragen. Und ja, natürlich kommen in den nächsten Wochen Kevin Scheuren und Olli Kopp auch mal zurück. Ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Die Bombe, wie gesagt, die Interviews. Ich glaube, in der nächsten Ausgabe kann ich vielleicht, will nicht zu viel versprechen, schon ein Interview bieten, aber es wird auf jeden Fall mal O-Töne geben mit den Fightern in den kommenden Wochen. Also ihr dürft gespannt sein. Zum Abschluss noch ein kleines Dankeschön an Elgato. Ich habe von dieser Firma ein neues Mikro bekommen, das Wave 3. Ich werde es demnächst mal ausprobieren. Also thank you Elgato für dieses Wave 3 Mikro. Geiles Teil. Ich habe es noch nicht in seiner Gänze und in seinen vollen Fähigkeiten ausprobieren können, aber Dankeschön. Cool, dass ich das bekommen habe. Ansonsten nochmal der Hinweis, Hashtag HackmanMMA, das ist eure Adresse, wenn ihr Fragen stellen wollt, wenn ihr Dinge gut findet, wenn ihr findet, dass ich irgendwas blöd erklärt habe, falsch gemacht habe, falsch gesagt habe. Ey, auch kein Problem, Kritik muss erlaubt sein. Hauptsache, ihr fühlt euch gut unterhalten und anscheinend ist das ja so. 29 positive Bewertungen auf iTunes bzw. Apple Podcasts heißt das Teil ja mittlerweile. Vielleicht schaffen wir ja noch die 30 in dieser Woche, würde mich freuen, würde mir dabei helfen, in den Rankings weiter nach oben zu klettern. Ansonsten, hey, das war die Fight Night, das Review zu Cater gegen Ige. Wir haben über die 5 Kämpfe der Maincard gesprochen und demnächst dann Interviews und interessante Gäste. Wo? Selbe Stelle, selbe Welle. Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bleibt gesund, bleibt safe, bleibt sauber. Hackman out.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.